Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute Professor Dr. Thorsten Richter von der HTW Dresden. Er ist Professor für Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Und das Thema heute ist, wenn KI besser als der Juraprofessor ist. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, lieber Patrick. Hallo, liebe Zuschauer, Zuhörer. Ja, freut mich sehr, dass ich heute
Genau.
mein Lieblingsthema hier sprechen darf. Und KI, genau, heißt nicht kein Interesse, sondern kann ich. Und ich bin gespannt,
Das
was
ist
heute
eine
hier...
schöne Einleitung.
Ja, ich bin gespannt, wie du heute in meine Welt mal reinguckst, in die Welt des, ja, der
Genau.
Lehre, der Hochschule, aber natürlich auch der Praxis.
Ja, wir haben uns ja vor ein paar, ja, ich weiß nicht, ein paar Monate ist es schon her, haben wir uns mal gesprochen. Und da hast du mir was ganz Interessantes erzählt. Und zwar, was bei dir in der studentischen Praxis, nenne ich das mal, also quasi während einer Vorlesung, nehme ich an, war das, passiert ist. Und das musst du jetzt mal erzählen.
Genau, das ist, hängt ein bisschen mit meinem Leben zusammen. Das heißt, ich war früher Rechtsanwalt und war Justiziar und ich bringe dort immer so einen Ausgangsfall mit. Den bringe ich immer mit und die Studenten, die ich so habe bei uns an der HTW, das sind Wirtschaftsingenieure, das sind Betriebswirte, das sind auch ausländische Studenten und die haben ja keine Ahnung von Recht. Deswegen, die muss ich abholen. Das heißt, ich habe hier letztlich immer einen Ausgangsfall und den mache ich jedes Jahr und das seit oh, ich darf gar keine Zahlen nennen, du weißt, wie alt ich bin, aber ich stehe zu meinem Alter, über 25 Jahre, mache ich diesen Ausgangsfall, Patrick. Und es ist wirklich so, dass ich immer schon weiß, wenn die Hand hochgeht, ich weiß schon die Frage der Studenten an den bestimmten Stellen. Also ich weiß gar nicht, die Antwort weiß ich sowieso, aber die Frage weiß ich schon, was sie jetzt wieder stellen. Aber in dem Fall war es so, vor zwei Semestern hat tatsächlich ein Student etwas abgeliefert, eine Forderung schreiben, müssen sie immer aufsetzen. Das war besser als das, was ich in den letzten 25 Jahren nicht nur gesehen habe, sondern selbst gelehrt hat. Er hat Argumente umgedreht, die ich immer bringe, um in diesem Unfallfall das Mitverschulden des Unfallverursachers zu erklären. Er hat die umgedreht und ich habe gesagt, woher haben Sie diese Argumente? Ist der Vater Rechtsanwalt, die Mutter Bundesverfassungsrichterin oder Familie am Bundesgerichtshof permanent vertreten oder so? Und er hat einfach nur gesagt, zwei Stichworte. KI. Genau. Und dann habe ich nachgefragt. Und dann habe ich meinen Sohn angerufen, habe gesagt, das musst du mir erklären. Und er hat mir dann eingerichtet, ein ChatGPT, den Zugang dort gemacht bei OpenAI. Und dann ging es los. Seitdem ging die Sache los und ich gehe aus keiner Vorlesung raus ohne Gänsehaut, weil die Studenten, darüber werden wir jetzt sprechen, ganz anders rangehen und wie sie da dran gehen, davon würde ich gerne heute berichten.
Wie lange ist das denn ungefähr her? Also ChatGPT hat sich ja so in dem Rechtsbereich, sag ich mal, seit Anfang 23, Ende 22 ging es ja, glaube ich, auch schon so langsam los. War das auch so da an dem Startpunkt, wo du quasi sonst auch noch gar nichts davon mitbekommen hast, wahrscheinlich, oder?
Also, das war das Sommersemester 2023. Das muss so im Juli, August gewesen sein. Und ich total geschockt und verwirrt und letztlich aber auch begeistert, weil die Studenten so tolle Sachen abgeliefert haben.
Ja, klar.
Dass ich dann in den Semesterferien gesagt habe, so, Semesterferien 2023 und ich glaube 2022 kam das ja Ende und deswegen, ja, seitdem geht die ist die Geschichte so richtig, so richtig Fahrt aufgenommen.
Also die Semesterferien hast du quasi dann für ChatGPT KI Weiterbildung für dich selber benutzt und hast dann auch, du hast es ja bereits geschildert, so relativ schnell verstanden, dass sich da etwas völlig bahnbrechend geändert hat, nicht? Also
ja. Und das muss man noch ein bisschen zu meiner Person wissen. Ich komme ja aus der Praxis, wie gesagt, als anwaltlich tätig gewesen und ich habe immer Nicht-Juristen, kleinen mittelständischen Unternehmen, habe ich immer wieder beraten müssen. Er hatte auch so ein Headset damals in der Handwerkskammer für München und Oberbayern, war dort in der Rechtsabteilung, 30 Fälle pro Tag durchgeschrubbt und so. Da hat sich so ein Schema entwickelt. Ein Schema, wie man einen Fall immer wieder bespricht, wie man den immer wieder löst, gerade auch mit Nicht-Juristen. Und dieses Richterschema hat sich so rauskristallisiert über die letzten Jahrzehnte. Und wir haben auch an anderen Hochschulen geforscht. wie kriegt man das hin, dass man das irgendwie standardisiert? Ein Fall kommt dort, ein Verkehrsunfall, was macht der Jurist als erstes, nimmt den Sachverhalt auf, dann sucht er Prüfungsschemata und so weiter. Das heißt, es gibt immer wiederkehrende Schleifen, die der Anwalt macht und auch der Falllöser. Und letztlich, das ist mein Richterschema. Mhm. Patrick, du glaubst es nicht. Ich gebe den Studenten immer mein Schema und damit lösen sie in jeder Vorlesung, müssen sie bei mir Fallstudie machen. Die Studenten haben es eher gemerkt als ich, dass mein Schema und KI wunderbar ineinander greift. Ich habe es gar nicht gewusst. Und die haben gesagt, ja, das gibt man einfach ein, ihre Fragen und papp, 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 kommt dann alles raus. Das kann doch nicht sein. Also die Studenten waren es, die haben es als erstes entdeckt. Junge Menschen, klar.
Und also das heißt, dein ja nach dir, genau, also dein nach dir quasi benanntes Richterschema, was du da entwickelt hast seit mehreren Jahren, ja. Das ist also eine Art Prompting-Blaupause quasi, um dann Fälle lösen zu können über ChatGPT, oder wie ist das?
Ganz genau, also zufälligerweise, oder es gibt ja keine Zufälle, aber habe ich halt auch das, was die KI auch braucht, einfach rausgearbeitet. Vorher immer gesehen, okay, man geht ja immer ähnliche Bahnen. Natürlich gibt es Abzweigungen, Spezialrechtsgebieten, klar, aber man geht ähnliche Bahnen. Und ja, und daraus habe ich das Richterschema entwickelt und habe auch mal ein Buch darüber veröffentlicht, einmal im Fahlen Verlag. Und das lief aber gar nicht, weil die Anwälte alle gesagt haben, nee, wir machen das alles gleich und das kann gar nicht sein und das ist alles immer besonders und man braucht uns ganz dringend. Und das ist richtig, man braucht die Anwälte in ihre strategische Ausrichtung, aber für das Tagesgeschäft helfen solche Schemata. Und das lernen wir ja auch im Studium. Und das gebe ich meinen Studenten. Aber jetzt sind wir einen riesen Schritt weiter mit KI. Denn KI ist einem menschlichen Gehirn nachgebaut und hat ähnliche Rechenleistungen, Gefühle nicht, ja, und Emotionen nicht. Aber auch da habe ich schon die ersten Herzchen gesehen, die mir die KI rübergeschickt hat. Auch das kann sie heute schon. Das heißt, dieses Richterschema, uns auf den Punkt zu bringen, ist ein Prompt, richtig. Und das gibt man ein und das kann jeder benutzen, also Recht für alle. Das ist das Interessante, das ist das Spannende.
Ja, das heißt, um da etwas konkreter zu werden, wie ist da der aktuelle Stand? Also das richtet sich jetzt nicht nur an Studierende, sondern an Juristen, also Anwälte, vielleicht auch Rechtsabteilungsleute, die also Fälle, Probleme lösen möchten. Und können die das schon benutzen bei dir oder bringst du denen das bei oder hat man dann Zugang oder wie ist da der aktuelle Stand und was möchtest du da vielleicht noch draus machen in Zukunft?
Ja, also die Frage der Zielgruppe treibt mich natürlich auch um. Sie sollte immer so spitz wie möglich sein, sagen mir die Betriebswirte. Ich bin ja an der betriebswirtschaftlichen Fakultät in Dresden, an der HTW Dresden und sollte so spitz wie möglich sein. Und natürlich habe ich mich auf die Anwälte konzentriert, weil die Anwälte natürlich hier sehr viel standardisierte Sachen jeden Tag machen und für die hilft das als allererstes. Die haben auch die Expertise und die haben auch nach dem Rechtsberatungsmonopol auch das Vorrecht, eine Rechtsberatung zu machen. Nun kommen aber immer mehr außerhalb auch und haben das versuchen, also diese Sachen zu nutzen, diese Abläufe. Das kennen wir schon lange. Im Internet gibt es auch so Seiten, wo man so sich durchklicken kann. Es gibt Generatoren, Impressumsgeneratoren. Ne, sowas gibt es ja schon länger. Aber nun geht es darum, dass man ganze Fälle weit, weit, weit löst, dass zum Schluss zum Beispiel ein Kaufvertragsentwurf rauskommt oder sowas. Oder ein Forderungsschreiben, ein Mahnschreiben. Auch das gibt es schon lange, aber es ist jetzt eben begleitet. Das heißt, meine Zielgruppe, Patrick, weitet sich gerade aus. Die Anwälte, die möchte ich gerne befreien von den Sachen, die nicht so viel Gehirnschmalz brauchen. Aber es ist inzwischen auch so, dass viele Juristen in Unternehmen, dass da aber auch Geschäftsführer, dass auch die auf dieses Wissen zugreifen können. Und das heißt, alle, die eine Rechtsfrage haben, können nach diesem Richterschema vorgehen. Das erkläre ich auch auf meiner Seite richterschema.com. Und letztlich ist es auch so, dass wir Bots anbieten, Chatbots. Denn ChatGPT ermöglicht uns ja als eine der ersten Plattformen, sogenannte Chatbots dort selbst zu kreieren. Das heißt, ich bin inzwischen Chatbot-Entwickler. Das heißt, ich habe einen, zum Beispiel einen Vorschriftenfinderbot dort abgelegt. Ich habe dort einen Gutachtenschreiberbot abgelegt. Ja, wie muss man sich das vorstellen, Patrick? Letztlich, du gehst dorthin mit deinem Fall und sagst, ich möchte gerne einen kompletten Fall gelöst haben. Auch solche Bots kann ich dir bauen. Vielfach ist es aber auch so, dass manche sagen, ich möchte erstmal nur wissen, so die erste Einschätzung oder so. Also das ist für die Zielgruppe allgemein Jurist, also so Nicht-Juristen. Aber die Anwälte, die wollen natürlich mehr. Die wollen Vorschriften genau haben, die wollen Prüfungsschemata haben. Und für jedes dieser Schmerzpunkte, nenne ich sie mal, im anwaltlichen Dasein, biete ich dir ein Bot an. Das heißt Schmerz und das lindert deinen Schmerz, es hilft dir einfach. Und damit sind wir auch wieder bei dem Punkt, was ist KI eigentlich? KI ist ein Assistent, ein Sparringpartner, wenn du, sag ich mal, noch nicht so geübt bist. Wenn du die allerdings so trainierst, wie ich sie inzwischen trainiere, dann sind sie ein gleichwertiger Professor, ein gleichwertiger Kollege in der Kanzlei. Das ist so wie wenn, hat mir neulich mal ein Anwalt gesagt, ja, wenn ich mit der Sache nicht weiterkomme, gehe ich zum Nebenzimmer und frage den, na, du hast doch da auch schon so einen Erbrechtsfall gehabt in Österreich, wie war denn das damals noch? Das kann man immer noch machen, Patrick. Mhm. Aber man fragt erstmal KI und so schaut sich das an und geht dann zum Kollegen im Nebenzimmer und sagt, du, KI hat mir das gesagt, ich würde das so lösen. Ja, man kann sich das trotzdem noch geben. Also die augenblickliche Sache, an der ich dran bin, ist, Chatbots zu bauen, die man wirklich Fälle gibt und die einen begleiten bis zum Schluss, bis zum Forderungsschreiben und bis zum Klageschrift und Strategie, Manuskript, wie soll ich mit dem Mandanten sprechen, wie soll ich es auch einem weiblichen Mandant, einem männlichen Mandant, wie soll ich ihm das erklären in seiner Sprache, einem Busfahrer, einem Hochschulprofessor, auch das kannst du ja mit KI den Ton vorgeben. Also der Anwalt bekommt hier richtig viel Expertise.
Das heißt, ich verstehe sehr gut, dass du ein bestimmtes Schema hast und dieses Schema dann, und wir reden ja konkret bei KI jetzt von ChatGPT in deinem Fall, ja, dass du das dort vorgibst, dass das dort dann zur Lösung und wie du sagst, zumindest, also im Minimum zum Austausch mit der Software, mit der KI, ja, und im besten Fall zu einer wirklich tollen Lösung kommt. Wie ist das Problem, was du siehst in dem Use Case für dich, der Halluzination, der vielleicht nicht vorhandenen Urteile, falsch gelesenen, interpretierten Urteile von ChatGPT und so weiter? Wie siehst du das? Wie ist das?
Ja, das ist ein großes Problem, dass man am Anfang, wenn man mit solchen Maschinen anfängt, immer nicht die richtigen Ergebnisse bekommt. Aber Patrick, wenn wir unsere üblichen Tools benutzen, so Back Online oder Jurist oder so, auch dort geben wir Stichworte ein und wir bekommen auch dort nicht die richtigen Ergebnisse. Also auch dort halluzinieren unsere bisherigen Arbeitsmittel. Und das heißt, auch dort sagen wir, nee, das Urteil passt gar nicht. Und diese kritische Fähigkeit zu sagen, nee, das Urteil passt gar nicht, die behalten wir uns bei und übertragen wir jetzt auf KI. Aber dabei bleibe ich nicht stehen.
Ich wollte ihn unterbrechen, aber es ist ja so, dass der Unterschied natürlich der ist, also Beck und Juris und Wolters Kluwer Online, wie sie alle heißen dort, diese Suchmaschinen, ja, sind natürlich kein KI-System, noch nicht. Es gibt ja viele, die daran arbeiten. Und noch sind sie es aber nicht. Und da hast du eine Suche, die natürlich etwas ausgibt. Und da hast du schon gesagt, das ist auch nicht immer das Ideale. Man kann das jetzt Halluzinieren nennen. Das bedeutet ja im Grunde das Gleiche. Es wird etwas ausgegeben, was nicht passt. Das ist ja das Halluzinieren eigentlich. Wobei, eigentlich stimmt das nicht, sondern das Schlimme ist, das Halluzinieren bedeutet ja mehr. Es wird dir nicht nur ausgegeben, was nicht passt, sondern es wird ja teilweise von ChatGPT etwas erfunden, was es gar nicht gibt. Also es ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer. Das ist ja eigentlich das Halluzinieren, um da nochmal drauf zurückzukommen. Aber das Problem, was ich sehe, ist doch, dass Back Online und die genannten Juris und so weiter, dass die eben einen großen Fundus an deutschem Recht haben. Ja, also hauptsächlich in dem Fall Urteile, aber natürlich auch Kommentare und so weiter. Das hat ChatGPT ja nicht, gut für die Verlage. Ja, sonst bräuchte man die ja quasi gar nicht mehr. Und da gibt es sicherlich Lösungen in Zukunft, dass dort auch was verbunden wird oder so. Ja, aber nun ist das ja aktuell so, dass ChatGPT eben nicht diese Bandbreite hat. Wie ist das in der Praxis? Klappt da trotzdem was? Weil eben nur die bekanntesten Urteile stehen ja schon online. Die sind ja auch vielleicht bei ChatGPT integriert. Wie ist da deine praktische Erfahrung?
Also die praktische Erfahrung hat sich sehr, sehr gewandelt in den letzten Monaten. Das heißt, ChatGPT ist wesentlich besser geworden. Zweitens wird unsere Prompt-Technik wesentlich besser. Ich habe über die letzten Monate eine Prompt-Regel erfunden, abgeleitet aus den praktischen Erfahrungen. Wenn du die eingibst, findet ihr auch auf meiner Internetseite richterschema.com, ist auch dort ab, ist ein Video, erkläre ich euch dort alles. Und auch auf Social Media werdet ihr das unter meinem Namen finden. Das heißt ja, was man reingibt, wie man Wald hinein schallt, so schallt es hinaus. Es gibt noch ein böseres Wort, das sage ich jetzt nicht, wenn du so. Also, es hängt davon ab, wie du mit der Maschine sprichst. Und das lernen wir immer besser.
Ja.
Und aber trotzdem, Patrick, es bleibt immer noch ein Restrisiko. Und deswegen habe ich in meiner Prompt-Regelung, ich nenne die immer die goldene KI-Regel, ganz zum Schluss, einer der letzten Prompts ist immer der sogenannte Evaluationsprompt. Das heißt, du musst auch dort das Ergebnis nehmen und dieses Schriftstück nochmal gegenlesen lassen, entweder von einer anderen KI, Perplexity und Bing und Microsoft Pilot, Copilot und was es alles so gibt. Also entweder nimmst du eine zweite Maschine. Also das ist ganz wichtig. Evaluierungsprompt gibt es als vorletztes und dann Verifizierungsprompt ganz zum Schluss. Also das sind so die das musst du immer mit einbauen. Das gehört mit zu einer ordentlichen juristischen Arbeit. Trotzdem muss ich dann nochmal auch immer noch ein kleines Sternchen dran machen und sagen, geschlossene Systeme mit einem Fundus haben natürlich einen Vorteil. Und das wird auch die Zukunft sein, Patrick.
Klar.
Und daran arbeite ich auch gerade. Das heißt, ich arbeite raus aus dem ChatGPT OpenAI. Ich arbeite an geschlossenen Systemen, die wir trainieren, so wie das auch die gängigen Verlage heutzutage machen. Und es wird eine Mischung sein, Patrick. Es wird eine Mischung sein. Der Anwalt wird beides nutzen. Der Rechtsfragende wird beides nutzen. Hat vielleicht ein Tool, wo es geschlossen ist. Beides hat Vorteil. Geschlossen heißt natürlich abgeschlossen. Musst immer wieder aktualisieren. Große viel Arbeit. Und das andere, nicht abgeschlossen, heißt auch, und das finde ich so interessant, dass manchmal Ergebnisse rauskommen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und das heißt, die geschlossenen Systeme haben manchmal das Problem, dass sie vielleicht nicht so kreativ sind. Es wird eine Mischung.
Wir reden ja jetzt gerade, auch wenn es super faszinierend ist, und ich glaube, dass viele Anwälte in Deutschland das gar nicht glauben, ehrlich gesagt, was du da jetzt erzählst. Die Erfahrung hast du ja sicher selber auch gemacht. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass es nicht nur funktioniert, sondern vor allem auch noch immer besser werden wird und das wahrscheinlich skaliert. Also, dass das die Zukunft ist, da habe ich gar keine Frage. Ist es, da wir jetzt ein bisschen allgemein gesprochen haben, gibt es verschiedene Rechtsgebiete, die sich mehr eignen als andere, oder ist das eigentlich völlig egal?
Wir sind natürlich erst seit ein paar Monaten unterwegs. Das bedeutet, das System trainiert sich ja selber. Und das, was die Leute am meisten reinstellen, reinfragen, wird am meisten trainiert. Wenn du dir die Statistiken anguckst, zum Beispiel was vor den deutschen Zivilgerichten häufigsten Fälle sind, dann wirst du da natürlich neben Vertragsrechtsstreitigkeiten, Mietrechtsstreitigkeiten, Baurechtsstreitigkeiten, solche Sachen wirst du finden. Da ist KI am besten. Und Punkt 2, wir dürfen nicht vergessen, dass das eine amerikanische Software ist. Und das heißt, alles, was wir eingeben, wird auch erstmal auf Englisch übersetzt und dann wieder hin und her übersetzt. Also ich erlebe im International Business Law, was ich ja auch mit den Studenten mache, fulminante Ergebnisse. Also da muss ich ehrlich sagen, meine ausländischen Studenten sind begeistert, wie sie mit diesem Tool arbeiten können und wie sie wirklich in auch Präzedenzfällen aus von vor 20, 40, 50 Jahren, die natürlich in der amerikanischen Präzedenzrechtsprechung, also überall alle besprochen sind, extrem gut Ergebnisse liefern. Das heißt extrem gute Gutachten und so und Output. Also es hängt davon ab, wo es am meisten genutzt wird. Man kann es noch nicht ganz genau sagen.
Das heißt also, es sind weniger die Rechtsgebiete, ob es jetzt Strafrecht ist oder Zivilrecht oder was auch immer, sondern aktuell ist es eher die Sprache, wo man merkt, da ist es noch der Unterschied, dass es einfach Englisch besser funktioniert. Ne? Ja. Aber das wird sich ja wahrscheinlich dann auch irgendwann ergeben.
Und ganz
kommen wir gerne nochmal zurück zu den Studenten.
Ja, ganz konkret, ich benutze manchmal auch extra englischsprachige Begriffe, ne? Also um das dann auch, also browse zum Beispiel, mir doch mal das Urteil. Nicht schreiben, suche im Internet, sondern browse. Es geht heute auch um ganz konkrete Tricks und Tipps hier, Patrick, die müssen wir auch wissen. Also so, nimm wirklich mal den Begriff browsen, statt zum Beispiel im Internet zu suchen. Sprich mit ihm im Englisch, wenn du auch im Englischsprachen bist, das ist sowieso klar. Geh nicht rüber zu Deutsch, ne?
Ja, das kenne ich bei den ganzen KI-Systemen, die wir so ein bisschen benutzen im Bildgenerierungsbereich. Da ist es auch so, die funktionieren zwar auf Deutsch, aber präziser sind sie immer auf Englisch, weil sie natürlich da trainiert worden sind, ne? Ja. Das mal so als Tipp für alle, die das vielleicht auch benutzen, ja. Ich wollte gerne nochmal zurück zu den Studierenden, ja.
Ja.
Wenn die solche Systeme, und ich sage jetzt mal deins, aber auch andere oder überhaupt ChatGPT, was ja auch immer besser wird von alleine vielleicht, ja, wenn die das benutzen, dieses Jahr, nächstes Jahr, in 2, 3 Jahren, ja, wie verändert sich da zum Beispiel, wenn ich an mein Studium zurückdenke, Hausarbeiten schreiben? Da bist du ja alleine, das musst du nicht machen vor Leuten, wo du vielleicht keinen Computer nutzen darfst oder sowas, ja. Was sich ja auch alles ändert, aber macht das überhaupt noch Sinn, eine Hausarbeit aufgeben zu lassen dann? Oder wie ist das? Wie verändert sich das?
Ja, da geht gerade ein Sturm durch die ganze Bildungslandschaft. Und es ist nicht nur die Universitäten, es sind die Schulen. Ich könnte dir jetzt noch stundenlang darüber erzählen, was gerade wirklich im Hintergrund alles passiert. Das größte Problem sind letztlich unsere Schüler und Studenten, weil sie bringen das ja mit rein. Und sie überraschen den Professor und die Professorin. Und das heißt, ich habe neulich mal eine Fallstudie vergeben, für die im Curriculum, in der Workload-Berechnung 6 Stunden pro Woche drin sind. Und ich habe den Studenten dann gefragt, wie lange hast du dafür gebraucht? Ich habe dafür 6 Minuten gebraucht. Und was hast du die restliche Zeit gemacht?
Wir haben
rumgedattelt, irgendwas anderes gemacht. Natürlich, da geht es los, wo wir jetzt unsere Prüfungsformate umändern müssen. Unsere Hochschule zum Beispiel hat uns für dieses Semester gesagt, für die Prüfungszeit 3 Varianten. Ihr verbietet alles KI. Es darf nichts mit KI gemacht werden. Zweitens, es darf mit einem bestimmten KI-Tools gearbeitet werden und muss jede Quelle angegeben werden. Oder ihr gebt es frei. Es muss aber dann, die kreative Leistung muss noch erkennbar sein. Das sind alles Krücken, Patrick, das sind alles Krücken.
Ja.
Denn erstens verbieten.
Aber das wurde den Professoren überlassen, oder?
Im Augenblick, ja, es ist ja auch die Freiheit von Forschung und Lehre und auch die Prüfungsformate gehören damit dazu. Das heißt, das muss der jeweilige Lehrende abklären. Und letztlich das Verbot ist nicht durchsetzbar. Das wäre so, wie wenn du sagst, man darf nicht googeln, ja, für eine Hausarbeit oder für. Man darf das nicht benutzen. Zweitens, dieses mit Zitate, ja, wie will man zitieren, wenn man mit KI das alles rausbekommen hat? Ich habe es freigegeben, aber ich habe meine ganzen Prüfungen umgestellt. Das ist schon mal klar. Das heißt, es geht jetzt hier um kritische Kritikfähigkeit, dieses kritische Analyse von dem, was rauskommt. Denn mal ehrlich, das, was uns ChatGPT und die ganzen KIs raushauen, liest du das wirklich noch jedes Wort? Die Gefahr besteht ja. Und das heißt, das ist jetzt die Aufgabe von uns Lehrenden, da die Kritikfähigkeit, das Erkennen von Fehlern, das zu schulen. Und Punkt 2, ich habe zwingend bei allen Studienfächern immer eine Verknüpfung vorgenommen. Das heißt, es muss immer ein Buch, muss mit zitiert werden in den Arbeiten, es müssen bestimmte Urteile zitiert werden. Also ich möchte ja diese Welt verknüpfen zwischen mir, der KI und der alten Welt in gewisser Weise. Also sie müssen das immer miteinander lesen und auswerten. Aber auch natürlich hilft da die KI. Du gibst das Buchkapitel, gibst du der KI, hol mir die wichtigsten Sachen raus und dann kannst du damit weiterarbeiten. Ja, ist eine Herausforderung.
Jetzt gehen wir wieder mal zurück von der Studentenwelt in die Arbeitswelt. Also ja. Nehmen wir nochmal wieder Kanzleien, das ist ja auch die größte Gruppe von Juristen in der Arbeitswelt, ja. Wie ändert sich denn deiner Meinung nach dann der Beruf in den nächsten paar Jahren? Also ich sag mal so, was ich bei dir jetzt ganz klar schon bereits verstanden habe, ist ja, dass jeder zumindest es nutzen sollte und wahrscheinlich auch sehr viele es nutzen werden. Umso mehr Zeit vergeht, umso besser werden die Systeme. Das heißt, KI wird im Anwaltsberuf täglich eingesetzt. Davon gehe ich aus, ne? Dass du da der Meinung bist. Das ist ja, ergibt sich ja schon aus dem, was du erzählt hast. Geht es darüber noch hinaus, dass du sagen würdest, wir haben ja dieses Stundenberechnungsmodell, wir haben vielleicht Kanzleigrößen, wo vielleicht kleinere weniger vorhanden sind als größere oder so Sachen. Hast du da ein bisschen eine Prognose, was das vielleicht bedeuten könnte für solche Dinge, also auch für wirtschaftliche Faktoren und für den Beruf des Juristen der Zukunft?
Ja, die Prognosen, die sind alle sehr, sehr schwierig, weil KI sich fast jeden Monat was Neues einfallen lässt und wir kommen im Augenblick gar nicht damit. Ich würde für die Anwaltschaft mir wünschen, dass sie diese Digitalisierung jetzt endlich nutzt und dass sie sich anschauen, dass sich jeder Anwalt anschaut, was sind meine Sachen, die mich schon immer genervt haben an meinem täglichen Ablauf. Und Kollege aus der Kanzlei, der sagt, ich mag aber so gerne die Bücher aufschlagen, ich mag in den Büchern schauen. Ja, dann bleib bitte bei den Büchern und lies weiterhin dort rein. Ja. Aber du kannst vielleicht auch mal einfach mit deinem Handy ein Foto machen und die Seite einfach mal abfotografieren und mal kurz, kannst ja alles im Handy haben und das mal kurz der KI geben. Du kannst ja weiterhin blättern. Also der Umgang mit den bisherigen Materialien, die wir haben, wird ergänzt durch KI. Hol dir ein Zusatzvotum. Du gibst dieses Urteil, was du mit dem Handy abfotografiert hast, mal kurz ein. Du kannst es ja weiterhin lesen. Also der Umgang mit Materialien wird sich verändern. Das ist eine wichtige Sache. Zweitens wird sich der Umgang auch mit den ganzen Kanzleiabläufen, also Automatisierung, Kanzleiautomatisierung, gibt es auch nicht erst seit heute. Also, ne, das gibt es auch schon länger. Das wird sich einfach verstetigen. Lieber Anwalt, schau doch mal, wann brauchst du Zeit zum Denken? Und wann sagst du, okay, da dürfen sich die Mandanten Termine sich buchen. Also du kriegst ja viel mehr Zeit für diese ganzen neuen KI-Tools. Und brauchst, wenn du 50 E-Mails morgens machst, einen E-Mail-Kasten aus 50 E-Mails, dann nimm ein KI-Tool und lass dir das mal vorstrukturieren. Lass das mal alles durchlesen. Natürlich datenschutzkonform in einer geschlossenen Cloud. Also es werden sich Abläufe verändern. Es wird sich der Umgang mit Materialien verändern. Und es wird sich der Umgang mit Mandanten verändern oder auch mit Versicherungen gegenüber Gegentriss. Du kriegst ja von den Mandanten, das ist gerade jetzt passiert wieder, da haben wir einen Artikel in der Zeitung stand der drin, da hat ein Anwalt geschrieben, jetzt gab es das erste Mandat, was mir die KI weggeschnappt hat. Dort kam wirklich ein Mandant mit einem vorgefertigten, glaube es war ein Gesellschaftervertrag und glaube auch in ausländischen Sprache, der war so gut. Du hast es angesprochen, das Abrechnungsmodell. Da hat der Anwalt auch gesagt, ich kann jetzt nicht mehr dafür 8 Stunden abrechnen. Es geht einfach nicht mehr. Das ist gerade ganz groß dabei. Und ja, natürlich, das wird kommen.
Ja. Ich habe das auch jetzt schon mehrfach gehört, also nicht so oft, aber immerhin schon mehrfach, dass also ich gehört habe von Kanzleianwälten, die gesagt haben, es kamen also Mandanten zu ihnen, die gesagt haben, ich habe das und das Problem und ich habe das nicht wie früher schon gegoogelt, was ja schon immer so ein Ding war, ja, auch beim Arzt, dass man sagt, schauen Sie mal hier, das ist doch das, was ich habe, das habe ich ja gegoogelt. Ne, heute machen die, das mochten die Ärzte wahrscheinlich auch nicht immer so gerne, aber jedenfalls ist das jetzt eben mit ChatGPT nicht mehr googeln, sondern eben, ja, also prompten ist es ja dann auch nicht so richtig, aber jedenfalls haben sie ihr Problem dann dort eingegeben. Und haben natürlich was viel Besseres gefunden als jetzt bei Google, also höchstwahrscheinlich, zumindest statistisch wird es besser sein, ja. Natürlich ist da auch der Haken, dass es ja bei ChatGPT so ist, dass es ja immer sehr gut klingt. Also das heißt, die Sprache dort, das ist ja, deswegen ist es ja ein Sprachtool, ist ja so gut, dass du also auch sehr überzeugend etwas rausbekommst, wo du auch davon überzeugt sein kannst, dass das richtig ist, obwohl es vielleicht gar nicht richtig ist. Das heißt, du würdest also sagen, wenn sich das steigert, und das wird bestimmt öfter vorkommen, ist der Anwalt dann vielleicht nur noch die Person, die nur noch über das Ergebnis von ChatGPT rüberschaut und sagt irgendwie, naja, das ist richtig, aber da ist noch ein kleiner Fehler oder so. Könntest du dir das vorstellen in naher Zukunft?
Nein, bitte nicht falsch verstehen. Das war jetzt nur ein Vertragsentwurf, die Analyse von Vertragsentwürfen oder überhaupt dann erstmal zu machen. Wir, die in diesem juristischen Bereich arbeiten, haben ja noch viel mehr Qualitäten. Wir können ja noch viel mehr strategisch arbeiten, zu was wir manchmal nicht mehr kommen, weil wir dann abends kaputt sind und ein ganzes Tagesgeschäft gemacht haben. Und dafür habe ich ja das ausgelobte Motto, ich möchte Happy Lawyer. Happy Lawyer, das ist so ein bisschen mein Ziel, dass die Juristen einfach bei der Anwendung entlastet werden durch diese neuen Systeme und nicht mehr Zeit haben, also die Qualität besser und mehr Zeit für den Mandanten haben. Happy Lawyer heißt dann auch Happy Mandant, weil er letztlich bessere Ergebnisse bekommt. Es geht um eine Effizienzsteigerung, aber auch um eine Qualitätsoptimierung. Und das ist das, wo es richtig hingeht. Das heißt, nein, der Anwalt wird nicht auf, das wird weiter notwendig sein, aber für die Sachen, für die er auch ausgebildet wurde, nicht nur für das tägliche Massengeschäft, dass
Naja,
das kann.
du weißt ja besser als ich, dass der Anwalt also vom Studium her natürlich prinzipiell ja immer als Richter ausgebildet worden ist. Das ist ja so von der also so veranlagt gewesen. Aber vielleicht noch mal ein Stichpunkt, den du gerade genannt hast, nämlich also das weitere Aufgaben des Anwalts oder auch der Rechtsabteilung. Da sind ja durchaus viele strategische Entscheidungen, hast du ja gerade benannt. Und könntest du dir vorstellen, dass aber auch in diesen Bereichen die KI einem hilft, strategische Entscheidungen zu fällen?
Da ist gerade ihre Stärke, weil sie ist ja programmiert mit sehr vielen menschlichen Inhalten. Das haben wir ein bisschen mitgekriegt bei der Entstehungsgeschichte von KI, dass dort ja ganz viele Leute davor dem Computer saßen und immer bestimmte Sachen eingeben mussten. Das heißt, sie hat eine sehr, sehr große Stärke in strategischen Abwägen von Argumenten, von Worten. Das ist ihre absolute Stärke und die ist 24 Stunden, 7 Tage da. Nicht, wenn wir abends müde sind von unserem täglichen Tagesgeschäft, dann ist sie immer noch fit. Und da kann sie uns helfen, kann stringenter sein, aussagekräftiger. Und ja, sie wird uns, und das ist das Spannende noch, Patrick, ich möchte auch schon noch sagen, Sparringpartner, das heißt, es ist wie ein Trainingspartner. Ich bin ja auch noch nebenbei als Fitnesstrainer tätig, deswegen nehme ich das immer gerne im Bereich Pilates, nehme ich das gerne mal einmal als Bild, dass ich sage einfach, pass auf, du trainierst ja auch dich selber und wirst dann, die Muskeln werden besser und wirst gelenkiger und kennst besser die Abläufe und es geht dir hinterher besser. Das ist ein Trainingspartner. Und gerade in diesem strategischen Bereich kann sie sehr, sehr gut helfen. Sie ist gut gefüttert in dem Bereich.
Ich finde, ja, also ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir sind ja auch leider schon am Ende. Aber ich bin sicher, Thorsten, dass wir uns nochmal sprechen, vielleicht in ein paar Monaten, damit du mir
Ja.
nochmal erzählst, was bis dahin passiert ist, weil die Dinge ja auch so schnell sich verändern, wie du auch schon gesagt hast. Ja, also vielleicht in einem halben Jahr, um mal zu schauen,
Sehr gerne.
was ist das, was macht das Richterschema? Ja, und was hat sich generell getan? Also
Ja.
deswegen danke ich dir für das Gespräch, war sehr interessant und
Für
dann
mich
sage
auch.
ich dir bis zum nächsten Mal.
Und beobachtet weiterhin ChatGPT und den GPT Store. Da entstehen nämlich lauter neue Chatbots. Und gebt einfach eure Fälle ein. Und da könnt ihr selber gucken, mit beobachten, wie sich das entwickelt. Ne? Und ich freue mich, Patrick, wenn ich dir dann berichten darf, wie sich der Happy Lawyer und der Happy Mandant so langsam entwickelt. Ne? In diesem Sinne.